Ja, liebe Geschwister, liebe Versammelten, wir sind Gott sehr dankbar und ich freue mich sehr, bei euch hier wieder sein zu können und in diesem Kreis mit euch die Gemeinschaft zu teilen und sich über das, was wir hören, was uns vorgetragen wird, durch Spieler, durch Sänger, ja, an dem allem sich erfreuen zu können. Das fördert unser geistliches Leben, es fördert unser geistliches Wachstum und gibt uns diesen Ansporn, dem Herrn im Alltag dienen zu können und ihm mit frohem Mut nachfolgen und das gehörte Wort ausleben zu können. Und so möchte ich an dieser Stelle auch von uns aus Eppingen herzliche Grüße an euch weitergeben. Am 13. November, ihr Lieben, 2011, das ist morgen vor 6 Jahren, waren wir das erste Mal in Pforzheim. Und ich durfte das erste Mal hier an dieser Kanzel das Wort Gottes verkündigen. Und ich bin Gott sehr dankbar für seine Führungen, die wir Menschen uns gar nicht vorstellen oder irgendwie ausdenken können. 6 Jahre, in denen wir als Geschwister, als Gemeinden verbunden sind, Gemeinschaft haben dürfen. Und das Hauptziel ist ja, dass wir auf den gleichen Herrn aufschauen dürfen, dem gleichen Heiland dienen können und von dem gleichen Geist des Wortes Gottes angetrieben, angespornt, das gleiche Ziel verfolgen können. Ihr Lieben, ist das nicht herrlich? So in inniger Gemeinschaft miteinander Gott zu dienen. Und ich wünsche uns allen, euch hier am Ort und auch uns und auch allen aufrichtigen, wahren Kinder Gottes, doch wirklich diesen Blick auf den Herrn gerichtet zu haben, zu den Bergen, von welchen mir alle Hilfe kommt. Denn in dem Herrn ist die Quelle der Kraft, wie wir es in diesem Chorlied gehört haben, die nie versinkt, die nie endet und die nie ausgeschöpft werden kann. Und ich wünsche, dass Gott uns diese Quelle weiterhin offen, rein, zugänglich zur Verfügung stellt und wir durch das Wort Gottes ermutigt, gestärkt und ermahnt werden möchten. Ich dachte in der letzten Vergangenheit an einen uns allen wohl sehr gut bekannten Mann Gottes, an Abraham und seinen Sohn Isaak. Und mich beschäftigte ein Gedanken, den ich hier an dieser Stelle euch weitergeben oder auch mit euch teilen möchte. Als Abraham alt geworden ist und betagt wurde, beschäftigte ihn irgendwie eine große Sorge. Und zwar die Sorge um die Zukunft seines geliebten Sohnes Isaak. Isaak war inzwischen 40 Jahre alt und war unverheiratet. Darum beauftragt Abraham seinen ältesten oder treuesten Knecht, dass dieser seinem Sohn Isaak von seiner Verwandtschaft aus Haran, wo er früher gewohnt hat, das ist jetzt Türkei, ja, seinem Sohn, dem Isaak, eine Frau zur Braut bringen sollte. Im Vertrauen auf den Herrn macht sich Abrahams Knecht auf den Weg. Ja, auf die Reise, den Auftrag seines Herrn zu erfüllen. In Gedanken versunken, betet er, dass Gott Gnade geben möchte zu seiner Reise und zu seinem Vorhaben. Und wisst ihr, lieben, Gott erhört sein Gebet und lässt ihm genau das Mädchen treffen, die Isaaks Frau werden soll, und zwar Rebekka. Als nun Abrahams Knecht mit seinem Gefolge in das Haus Rebekkas kommt, erzählt er darüber, wie Gott ihm wunderbar geführt hat und sein Gebet erhört hat und Rebekka nach dem Willen Gottes nun die Frau seines Herrn, die Frau Isaaks werden könnte. Und dabei ergibt sich ein sehr interessantes Gespräch, das hier in dem Hause, im Elternhaus der Rebekka entsteht. Und dieses wollen wir gemeinsam erstmals lesen. 1. Mose Kapitel 24. Und wir lesen hier vom Vers 49 bis 61. Erste Mose 24, Vers 49. Seid ihr nun die, so an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen, so sagt's mir, wo nicht, so sagt's mir auch, dass ich mich wende zu Rechten oder zu Linken. Da antworteten Laban und Rethuel und sprachen, das kommt vom Herrn, darum können wir nichts wider dich reden, weder Böses noch Gutes. Da ist Rebekka vor dir, nimm sie und zieh hin, dass sie die Frau sei des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat. Da diese Worte hörte Abrahams Knecht, bückte er sich vor dem Herrn zur Erde und zog hervor silberne und goldene Kleinode und Kleider und gab sie Rebekka. Aber ihrem Bruder und Mutter gab er Würze. Da aß und trank er samt den Männern, die mit ihm waren, und blieb über Nacht allda. Des Morgens aber stand er auf und sprach, lasst mich ziehen zu meinem Herrn. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen, lass doch die Dirne einen Tag oder 10 bei uns bleiben, danach sollst du ziehen. Da sprach er zu ihnen, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Da sprachen sie, lasst uns die Dirne rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete, ja, ich will mit ihm. Also ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme samt Abrahams Knecht und seinen Leuten. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du bist unsere Schwester, wachse in 4000 mal 1000 und dein Same besitze die Tore seiner Feinde. Also machte sich Rebekka auf mit ihren Dirnen und setzte sich auf die Kamele und zog dem Mane nach. Und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. Auch Rebekkas Verwandten, ihr Lieben, erkannten darin den Weg und den Willen Gottes und gaben letztendlich ihre Einwilligung, dass sie mit Abrahams Knecht ziehen könnte, um Isaaks Frau werden zu können. Nur rechneten die Verwandten damit überhaupt nicht, dass Abrahams Knecht schon am nächsten Morgen ziehen würde. Dass der nächste Morgen schon der Abschiedsmorgen für Rebekka und ihre Familie sein wird. Und deswegen verweigerten sie die Abreise. Aber als Abrahams Knecht schon nächsten Morgen seine Rückreise antreten wollte, da versuchen sie ihm aufzuhalten und sagen, lass sie doch noch einen Tag oder 10 Tage hier bleiben. Und dann nimm sie und dann zieh hin. Aber Abrahams Knecht, er ließ sich nicht davon abhalten. Er sagte, lasst mich ziehen. Und wir lesen hier im Vers 56, da sprach er zu ihnen, haltet mich nicht auf. Haltet mich nicht auf, ihr Lieben. Das war nicht nur ein Wunsch, den Abrahams Knecht hier zur Sprache bringt. Das war ein starker Vorsatz, ihr Lieben. Haltet mich nicht auf. Sogar viel mehr. Es war eine Entscheidung, eine feststehende Entscheidung, ein Entschluss. Haltet mich nicht auf. Der eine konkrete Begründung hatte. Denn der Herr hat Gnade zu dieser Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Haltet mich nicht auf. Das soll heute Morgen unser Thema sein. Ihr Lieben, grundsätzlich ist es so, dass ein Aufhalten in vielen Fällen sehr negativ sich auswirken kann und zum Teil ein Aufhalten schreckliche Folgen mit sich bringen kann. Aufgehalten werden bedeutet zurückgehalten werden und somit das Ziel nur verspätet oder unter Umständen gar nicht erreichen zu können. Wir leben in einer Welt, wo wir als Kinder Gottes einen klaren und deutlichen Auftrag haben. Und dieser Auftrag ergeht an uns: Eile und rette deine Seele. Oder wie Jesus es gesagt hat, was wir gelesen haben in der Einleitung, ringet danach, dass ihr selig werdet. Und das ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Und dieser Auftrag weitet sich noch auf. Und Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt und machet zu Jüngern. Verkündigt den Menschen das Evangelium und rufet sie zum Herrn. Das ist unser Auftrag. In erster Linie danach ringen, dass wir selig werden. Und zweitens, so viele wie möglich zum Herrn zu führen, damit diese selig werden können. Und in 2. Timotheus heißt es, denn es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und niemand verloren gehen möchte. Und doch wissen wir, dass wir in der großen Gefahr stehen, aufgehalten zu werden oder zurückgehalten zu werden, unseren Auftrag nachzukommen. Ach, dass dieser feste Entschluss in uns stehen möchte, haltet mich nicht auf. Wenn der Herr Gnade gegeben hat zu meiner Lebensreise, so lasst mich den Auftrag in aller Treue, in Eile erfüllen und danach ringen, dass ich selig werden kann, dass durch mich Menschen zu Gott geführt werden. Und ich einmal vor dem Herrn mit Gaben stehen kann, die ich dem Herrn gebracht habe. So sagt uns Jesus, ringet danach, dass ihr selig werdet. Und Jesus Christus warnt uns vor und sagt, passt auf. Und dort, wo euer Herz ist, oder wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Darum passt auf. Da, wo euer Schatz sein wird, wo eure große Freude, wo euer Leben, eure Talente und Kräfte, wo euer Verlangen und euer Begehren hineingelegt wird, das ist es, woran euer Herz hängt. Und das sind die Dinge, die euch aufhalten werden. Sieh, der Herr warnt uns vor und zeigt es uns. Und darum redet er hier zu den Jüngern, nachdem ihm jemand gefragt hat, ja, meinst du, dass wenige selig werden? Und da sagt Jesus, passt auf, ihr Lieben, ringet danach, dass ihr selig werdet. Und Paulus greift das an und sagt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und ich denke, wir als Schwaben, wir kennen doch alle, was es bedeutet, schaffen zu müssen. Und das heißt nicht nichts tun. Schaffen heißt sich einsetzen und mit aller Kraft und Energie unseres Lebens arbeiten und wirken. Wir wissen viele Beispiele, die uns in der Bibel gezeigt werden, wo Menschen aufgehalten worden sind. Ich möchte nur einfach eins erwähnen. Da kriegt Lot und seine Frau einen Auftrag, eile und rette deine Seele. Und sie tun das Möglichste und Lot versucht, das Ganze zu tun. Aber da ist seine Frau. Und genau das passiert, was wir eben betrachtet haben. Ihr Herz blieb dort, in Sodom. Und darum schaute sie zurück und ließ sich aufhalten auf dem Weg. Und die schrecklichen Folgen, sie blieben nicht aus. Sie blieben nicht aus. Jesus erzählt uns ein Gleichnis von 10 Jungfrauen. Wisst ihr, die alle ausgegangen sind dem Bräutigam entgegen. Und da gibt es unter ihnen 5, die töricht sind und 5, die klug sind. Und die Klugen, die sorgen vor. Und die Törichten nehmen das lässig und gehen einfach mit. Vielleicht haben ihnen einige Dinge gefallen, vielleicht der Gesang, die Lieder, vielleicht die Ordnung der Gemeinde oder sonst irgendwas. Aber sie gingen mit. Sie waren auf dem Weg dem Herrn entgegen. Und wisst ihr, als dann der Posaunenruf in der Nacht ertönt, da machen sich alle bereit und diese merken plötzlich, wir haben das Öl nicht, unsere Lampen löschen aus. Und sie gehen hin, sich das Öl zu kaufen. Und währenddessen wird die Tür geöffnet und die Bereiten, die gehen ein. Aber die anderen, die wurden aufgehalten. Als sie zurückkommen, sie merken, die Tür ist verschlossen. Und wie Jesus es uns auch in diesem Einleitungswort gesagt hat, die kamen und die Tür stand zu. Und diese Menschen, sie wurden aufgehalten. Und sie fragten sich sogar und sagten, wie Jesus es meint, ja, hast du uns nicht auf der Straße gepredigt? Und haben wir nicht deine Wunder gesehen? Aber das Problem war, sie ließen sich an irgendwelchen Dingen aufhalten. Irgendwas wurde ihnen zum Verhängnis. Und sie erfüllten nicht in Treue den Auftrag ihres Herrn. Und darum sagt der Herr zu ihnen, ich kenne euch nicht. Ja, ihr Lieben, die Folgen eines Aufhaltens, sie können gewaltig sein. Allerdings die schrecklichsten und die schmerzlichsten Folgen der Aufhaltung wird das sein, wenn wir uns aufhalten ließen auf dem Weg zu unserer eigenen Seligkeit. Denn ihr Lieben, diese Folgen sind für uns Menschen unberechenbar. Sie sind unvorstellbar. Wir können uns nicht beschreiben, wie es einmal sein wird, wenn wir aufwachen für die Ewigkeit und merken, wir waren nicht bereit. Ich denke, das ist das Schrecklichste, was ein Mensch je erleben kann. Zu wissen, für ewig verloren. Und ihr Lieben, es geht hier um die Ewigkeit. Es geht um unsere Seligkeit. Wir wissen, dass Satan alles daran legt und bedacht ist, den Mensch auf dem Weg zu seiner Seligkeit aufzuhalten. Er möchte ihm zurückhalten, er möchte ihm aufhalten, dass je ein Mensch nicht unter den Schall des Wortes Gottes kommt, dass er nicht mit den Gedanken beschäftigt wird um seine Seligkeit, dass er darüber nicht nachdenkt, was passiert, wenn ich einmal sterbe. Gehe ich in den Himmel oder in die Hölle? Davon hält ihm Satan zurück. Und noch schrecklicher ist es, wenn es einem Menschen gelungen ist, sich zu bekehren und die Gnade in dem Herrn zu erlangen und ein Kind Gottes werden zu können, dann ist der Satans mächtigste List, diesen Menschen auf seinem Weg zurückzuhalten oder irgendwie aufzuhalten. Uns Kindern Gottes auf dem Weg zur Seligkeit irgendwie alles Mögliche in den Weg zu stellen, damit wir aufgehalten werden, damit wir uns an irgendwelchen Dingen aufhalten, ständig beschäftigt sind, ständig irgendwas zu tun haben, hauptsächlich, dass wir vom Ziel abgelenkt werden, vom Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Das ist seine Aufgabe. Und so wollen wir an dieser Stelle drei Punkte heute in Betracht ziehen. Und wir wollen uns erstmals fragen, wodurch können wir aufgehalten werden? Zweitens, wovon können wir aufgehalten werden? Und drittens, wie gehe ich damit vor? Wenn ich weiß, dass ich aufgehalten werden kann, was soll ich tun? Nun zum Ersten, wodurch können wir aufgehalten werden, ihr Lieben? Wie oft haben wir in unserem Leben schon die Erfahrung gemacht, dass wir in irgendwelchen Verpflichtungen unseres Lebens aufgehalten werden? Wir treffen in unserem Leben gewisse Entscheidungen, wir bekommen Aufgaben, wir nehmen uns etwas vor, und werden von dieser Aufgabe aufgehalten. Umstände, die sich um uns herum bilden, vielleicht hier und da gewisse Verpflichtungen, die uns dann wichtiger erscheinen, und so bleiben unsere Aufgaben, unsere Ziele unerreicht, weil wir aufgehalten worden sind. Es können gewisse Kleinigkeiten sein, die uns beschäftigen, die uns über den Weg gehen, kommen und dadurch unsere Aufmerksamkeit und ja, unser Anspruch von dem Ziel verrückt wird. Da nimmt sich zum Beispiel eine Hausfrau vor, diese oder jene Hausaufgabe zu tun, diese schon lange vor sich herschiebt und denkt, ja, an dem und dem Morgen stehe ich auf und dann mache ich diese große Aufgabe. Und wisst ihr, bevor sie beginnt oder gerade in diesem Augenblick, da kommen irgendwelche wichtigen Nachrichten. Und in diesen steht drin, ja, das und das und das muss noch gemacht werden. Und sie macht sich schnell auf und diese Aufgabe und jene und dann der halbe Tag vergangen, aber die Aufgabe ist liegen geblieben. Oder da kommt der Mann von der Arbeit nach Hause und will diese oder jene Aufgabe machen. Er beginnt, aber dann kommt ein Anruf oder sonst irgendwas in den Weg und er wird abgelenkt. Und das kommt nicht zustande. Er wird zurückgehalten von seiner Aufgabe und es bleibt auf dem Weg liegen. Ich denke, wir alle kennen solche interessante Begebenheiten. Ein Schüler, der macht sich gerade auf den Weg zur Schule. Er steht gerade in der Tür, als ihm einfällt, ach, wir haben doch mit meinen Freunden abgemacht, dass wir das und das mitbringen müssen oder sollten. Er stellt seine Tasche ab, holt die Sachen, die er mitnehmen müsste oder wollte, packt sie schön ein und legt sie in die Tasche, nimmt seine Schultasche und beginnt den Weg zur Bushaltestelle. Als er um die Ecke biegt, da fährt der Bus gerade vor seiner Nase weg. Er wurde aufgehalten. Und er kam zu spät zur Schule. Muss unter Umständen mit einer Strafe rechnen. Kleine Dinge, die eine große Auswirkung haben können. Gleichzeitig können es in unserem Leben die gleichen Dinge sein, Kleinigkeiten, die uns vom Ziel ablenken. Wir nehmen die Bibel in der Hand und setzen uns hin, Gottes Wort zu lesen. Und auf einmal, bam, bam, unser Smartphone klingelt. Und da kommen gewisse Nachrichten. Und schon sind wir beschäftigt. Und wenn wir dann überhaupt noch zum Lesen kommen, dann sind wir abwesend und lesen sozusagen hier Gottes Wort, aber denken über etwas ganz anderes nach. Wir wurden abgelenkt und wir wurden zurückgehalten heute, das Wort, das uns Gott geben wollte, in unser Alltagsleben mitzunehmen. Gleichzeitig können es aber auch verschiedene andere Dinge sein in unserem Leben. Auch Probleme, die uns beschäftigen, die unsere Gedanken irgendwie in Angriff nehmen. Schwierigkeiten, auf die wir treffen im Alltag. Oder vielleicht, wenn uns jemand Leid zugefügt hat und wir uns damit beschäftigen. Das alles können Ablenkungen sein. Wodurch können wir abgelenkt werden? Durch diese Dinge. In diesem ersten Punkt, das erste, wir können von Dingen abgelenkt werden, die auf uns von auswärts, also extern einwirken. Es können Menschen sein, die einen gewissen starken Einfluss auf uns ausüben. Die können uns vom Ziel ablenken, vom Erfüllen unserer Aufgabe. Es können bestimmte Wertsachen sein, denen wir einen großen Wert bemessen in unserem Leben. Es können, wie wir schon gesagt haben, gewisse Schätze sein, an denen wir uns einfach aufhalten, die uns von außen her so sehr beschäftigen, dass wir uns keine Zeit nehmen können, um das Wesentliche nachzukommen. Verschiedene Beschäftigungen irdischer Art, die unser Interesse in Anspruch nehmen und uns damit gewinnen und ablenken möchten, an denen wir uns einfach festklammern und es nicht abgeben, loslassen wollen oder können. Da gibt es einen kleinen Junge, der kommt zu seinen Eltern mit der Vase auf der Hand, eine Blumenvase. Und weinend sagt er zu seinen Eltern, ich kann die Hand nicht mehr von der Vase rausholen. Und da greifen die Eltern zu und versuchen zu ziehen und er schreit und versuchen zu drehen und einzuölen und alles Mögliche. Aber der Junge kriegt die Hand aus der Vase nicht raus. Und da bleibt nichts übrig, als dass man die Vase kaputt macht. Mein Vater geht und holt den Hammer. Und bevor er draufschlägt, sagt der Junge, wir machen noch einen Versuch. Versuch deine Hand so flach wie möglich zu machen. Und versuch den großen Finger hier ganz in der Mitte von der Hand zu legen und so flach wie möglich zu halten. Und dann zieh sie vorsichtig raus. Ja, sagt der Junge, aber dann fällt meine Kugel aus der Hand. Wisst ihr, hier lag das Problem. Und geht es nicht oft uns in unserem Leben genauso? Wir plagen uns ab mit Dingen. Wir versuchen, vorwärts zu kommen. Wir versuchen, im Geistlichen nachzukommen, treu zu sein. Aber Dinge, gewisse Dinge, die wir nicht lösen, loslassen können, die halten uns auf und klemmen uns an das, was wir in der Hand halten. Ach, Geschwister, lasst uns durchbeten und dem Herrn diese Dinge zur Verfügung zu stellen und sie zu weihen. Ihm zu erklären, mich beschäftigt diese oder jene Sache. Lasst mich davon frei werden. Es geht um unsere Ewigkeit, um unsere Seligkeit in der Ewigkeit. Und wenn wir die verspielen durch eine Kugel, die wir in der Hand halten, dann haben wir aber viel falsch gemacht. Sehr viel falsch gemacht. Ein anderes ist, wir können aber auch durch innere Dinge, die uns irgendwie mitnehmen, aufgehalten werden. Zum Beispiel durch gewisse Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Vielleicht durch gewisse Niederlagen, die wir erlebt haben. Und vielleicht haben wir uns aufgemacht, versucht, aufrichtig Gott zu dienen, aber wir wurden immer wieder enttäuscht und wir hatten immer wieder eine Niederlage erlebt. Und dann denken wir, ja, mir gelingt das nicht. Ich kann einfach nicht selig werden. Und lassen uns durch diese Dinge ablenken und zurückhalten. Vielleicht durch unser Zu-Kurz-Kommen, vielleicht aber auch durch unsere Fehler oder Beleidigungen, die wir in unserem Herzen tragen. Uns hat jemand Leid zugefügt und wir kränken uns damit Tag für Tag und werden dadurch vom Ziel abgelenkt und zurückgehalten. Und so gibt es vieles, vieles, was uns ablenken kann, wenn wir keinen Mut mehr haben. Das ist auch so ein großes Problem unserer Zeit. Die Mutlosigkeit. Und darum, ihr lieben Geschwister, darum möchte Gott uns immer wieder diesen Mut geben, vorwärts zu kommen. Ja, wirklich von ganzem Herzen Gott treu dienen zu können. Wisst ihr, im Krieg ist es meistens so früher gewesen, wenn zwei große Armeen sich gegenüberstehen. Man konnte schon davon ausgehen, dass die Armee, die einen starken Mut aufbringt, die wohl siegen wird. Weil die Menschen, die keinen Mut zum Kämpfen haben, die werden sich für die Schlacht nicht mit Herz und Blut geben. Aber nur der, der das Panier hochhält und sagt für den Herrn, der hat Mut und darum kann er kämpfen. Und wisst ihr, das sind Dinge, Kleinigkeiten, die uns zurückhalten, aufhalten können auf dem Weg zur Seligkeit. Und darum sagt uns auch Timotheus und ermahnt uns hier in 2. Timotheus, lass uns das kurz aufschlagen, 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 22. Und er mahnt den jungen Timotheus, wirklich mutig vorwärts zu gehen und sagt, fliehe die Lüste der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen vom reinen Herzen. Und so macht er Mut und sagt, fliehe von den Lüsten, die dich zurückhalten wollen, aber jage nach dem Ziel, die Dinge zu erreichen, die in Aussicht stehen für dich. und kämpfe treu. Oder wenn wir zwei Seiten zurückblättern, 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 11 hier. Und da heißt es, aber du Gottesmensch, fliehe solches, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist und bekannt hast, ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und das ist es, was Paulus hier dem Timotheus so einschärfen möchte. Du Gottesmensch, jage dem Ziel nach. Fliehe von dem, was dich zurückhalten und aufhalten möchte, aber jage dem Ziel nach. Und kämpfe den Kampf mit allem Mut und Freudigkeit. Und du wirst siegen können. Zweitens, wovon? Wovon können wir aufgehalten werden? Wisst ihr, ihr Lieben, ein wiedergeborener Mensch, er betritt den schmalen Lebensweg. Und sein Ziel ist es nur, nun die ewige Seligkeit, das Seligwerden. Er bekommt neues Leben, Leben aus Gott. Und er tritt in Verbindung mit Gott und hat nun Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und mit den Menschen, die Gott dienen. Er erfreut sich dieser Gemeinschaft und er sorgt mit allem Fleiß für den Erhalt seiner geistlichen Verbindung. Und genau das ist es, ihr lieben Kinder Gottes, was dem Teufel nicht gefällt. Der Eifer, der Fleiß, die Treue der Kinder Gottes. Und hierin möchte er uns aufhalten. Seine Entwicklung, seinen Wachstum, seinen Fleiß, seine Arbeit, sie gefällt durchaus Satan nicht. Er möchte jedes Kind Gottes davon abhalten. Und solchem Kinde Gottes Schaden zufügen und ihm auf der Lebensbahn zurückzuhalten von diesen Dingen, damit sie wirklich dem Glauben nachjagen, der Gerechtigkeit und den guten Kampf des Glaubens kämpfen sollen. Und darum möchte er uns aufhalten. Wovon? Aufhalten vom Gebet. Aufhalten vom Bibellesen. Möchte uns aufhalten vom Nachdenken, von der stillen Zeit, die wir uns nehmen können. Er möchte uns aufhalten von dem Besuchen der Gottesdienste, der Versammlungen. Er möchte uns aufhalten von einem ermutigenden Wort an jemand sagen zu können. Von einem Trostwort, das wir dem anderen spenden können. Er möchte uns aufhalten, dem Bedürftigen eine Hilfe zu leisten, einen Kranken zu besuchen, unserem Glaubensbruder einen Becher kalten Wassers zu reichen. Davon möchte er uns aufhalten. Er möchte uns aufhalten im Laufen, im Vorwärtskommen. Im Aufsuchen geistlicher Gemeinschaft. In dem allem möchte er uns so gerne aufhalten. Weil er weiß, dass es unserer Seele Schaden bringt. Und darum ist er darauf bedacht. Er möchte uns aufhalten, der verlorenen Welt das Evangelium zu bringen, das Ziel zu erreichen, unseren Auftrag an andere Menschen zu erfüllen. Indem er uns einflößt und sagt, ach, du bist so schüchtern, weißt du, lass es doch. Andere können es besser, die können auf andere zugehen, sie können so gut reden, sie können dem anderen irgendwie ein Traktat geben, aber du doch nicht, du bist doch so schüchtern. Und überhaupt, du bist gar nicht dazu geeignet. Es gibt mutigere Menschen, die können das. Und sie andere verkündigen so oft das Evangelium und sie fahren und machen und tun. Brauchst du das? Wisst ihr, das sind die Wege, mit denen Satan uns versucht aufzuhalten, unseren Eifer einzudämmen, uns zu verklemmen. Die Galater, die wurden aufgehalten dadurch, dass Juden da gekommen waren und ihnen aufgebürdet haben und gesagt haben, ihr sollt wieder das nebenher, sollt ihr noch das Gesetz halten. Und damit euch beschneiden und all das halten, was im Alten Testament ja im Gesetz gefordert worden ist. Und Paulus greift das auf und sagt, ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch abgehalten? Wer hat zu euch zurückgehalten? Wollt ihr wieder in das Gesetz verfallen, dem ihr doch gestorben seid? Sieh, ich habe euch das Evangelium verkündigt und Christus euch verkündigt, als wäre er unter euch gekreuzigt. Und nun, wer hält euch auf? Wisst ihr, es können Dinge sein, mit denen man einfach überhaupt nicht rechnet. Aber Satan versuchte sie dadurch aufzuhalten. Sie vom Seligwerden zurückzuziehen. Und darum ist es der Widersacher unserer Seele, der auf uns einwirkt und uns von diesen Dingen zurückhalten möchte. Und nun das Dritte, ihr Lieben, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir wissen, dass Satan uns zurückhalten möchte? Gottes Wort macht uns darauf aufmerksam, wie wir damit umzugehen haben. Dass wir in Gefahr stehen, zeigt uns Gottes Wort auch. Und wir haben heute sogar dieses Lied gesungen. Am Lebensweg, da lauert mancher Feind, der täglich uns zu Schaden droht. Und Gottes Wort bewegt uns dazu und gibt uns auch Mut, den richtigen Entschluss zu fassen. Und da heißt es im Chor, doch hab ich allzeit Sieg und nie ich unterlieg. Mit dem Herrn ist Sieg mein Los. Und das ist das, was der Herr möchte. Alle Zeit Sieg zu haben über die Dinge, die uns aufhalten möchten. Uns zurückziehen und auf dem Weg des Lebens aufhalten möchten. Gott zeigt uns die Gefahr, Gott macht uns darauf aufmerksam. Er zeigt uns und deckt uns die Vorgehensweise Satans auf. Und Gottes Wort sagt uns, uns ist nicht unbekannt, was Satan im Sinn hat. Nämlich unser Verderben, egal auf welchem Weg. Aber wichtig ist, dass wir es wissen. Es ist uns nicht unbekannt, was Satan im Sinne hat. Und darum können wir uns wappnen, damit wir Sieger sein können und ihm von ganzem Herzen dienen möchten. Wie Jesaja es auch uns sagt und Mut macht in Jesaja 43. Wenn wir das kurz noch lesen, Jesaja 43, die Verse 4 und 5 hier. Weil du so wert bist vor meinen Augen, geachtet, musst du auch herrlich sein. Und ich habe dich lieb, darum gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für deine Seele. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will von morgen deinen Samen bringen und will dich vom Abend sammeln. Weil du so wert bist in den Augen Gottes, darum hat er dich lieb. Und darum macht er dich darauf aufmerksam. Weil er möchte, dass du selig werden kannst. Dass du den Mut hast, Sieger zu sein und kämpfen zu können. Dass du diesen Entschluss, wie der Knecht Abrahams hast, wenn der Herr Gnade zu meiner Reise gegeben hat, dann lasst mich ziehen. Haltet mich nicht ab. Lasst mich ziehen. Und auch hier wollen wir auf drei Dinge schauen. Erstens, was ich nicht machen sollte, wenn ich es weiß, dass ich aufgehalten werden kann. Was ich nicht machen sollte, ist, nichts dagegen zu unternehmen. Das sollte ich auf keinen Fall tun. wenn ich weiß, dass irgendwo Gefahr für mich droht und ich dagegen nichts tue, dann laufe ich ja bewusst in diese Gefahr hinein. Und hier sollte ich genauso tun. Wenn ich weiß, dass Satan auf der Lauer ist, mir täglich zu schaden, wenn ich die Gefahr weiß, dass er mich zurückhalten möchte und aufhalten möchte, so muss ich etwas tun. Ich darf nicht lässig damit umgehen. Das heißt, zu wissen, dass ich zwar aufgehalten werde, aber keine Anstrengungen mache und mich wissentlich an den Dingen aufhalten, das ist verkehrt und falsch. Das ist gefährlich für mich. Abrahams Knecht hätte das Angebot annehmen können, wenigstens ein paar Tage da zu bleiben. Aber er hielt es nicht für notwendig. Wisst ihr, er hatte einen Auftrag. Sein Auftrag war, gehe hin nach Haran und hol für meinen Sohn eine Braut. Er ging hin, kam nach Haran, er betete, dass Gott ihm ein Zeichen geben möchte. Und Gott gab ihm ein Zeichen. Und da kam Rebekka und machte genau das, für was er gebetet hat. Er erkannte darin den Willen Gottes. Er sah, dass auch sie und ihre Verwandten damit einverstanden sind. Für ihn war klar, das, was ich erfüllen müsste, ist geschehen. Und hier stand sein Entschluss, haltet mich nicht auf. Weder ein Tag, noch eine Stunde, noch sonst irgendeine Zeit. Ich weiß, Gott hat mich geschickt. Ich habe meinen Auftrag erfüllt und ich gehe, das zu tun, was ich nun erfüllt habe. Gebe Gott uns Gnade, dass auch wir diesen Entschluss haben möchten. Zweitens, ich kann zwar erkennen, dass ich aufgehalten werde, dass es für mich oder dass es mir gefährlich ist, sich an Dingen aufzuhalten, die mir Schaden zufügen können. Aber ich willige doch in die Angebote ein, weil sie so verlockend sind, weil sie so interessant sind, weil sie doch vielversprechend sind. Und die Folge ist, ich lasse mich daran aufhalten. Auch das sollte nicht getan werden. Wir sollten also erstens nicht lässig mit dem umgehen, wissentlich die Gefahr ignorieren und zweitens, wir sollen, wenn wir wissen, wo die Gefahr liegt, uns an diesen Dingen wirklich nicht aufhalten und nicht irgendwie damit uns beschäftigen. Wisst ihr, Lieben, dem reichen Jüngling wurde seine Gefahr dargestellt. Ihm wurde gezeigt, wo das Problem seines Lebens liegt. Aber wir lesen von ihm in Matthäus 19, 22, und er ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Er ging traurig davon, obwohl er wusste, dass es die Gefahr für ihn ist. Das hält ihm auf. Aber er tat nicht, er unternahm nichts. Wisst ihr, Judas wanderte mit den Jüngern und mit Jesus und erlebte hautnah alles, was Jesus tat. Aber dort irgendwo im Verborgenen war ein kleines Problem. Und es hielt ihm auf. Und die Folgen waren gravierend, schrecklich. Eine Kleinigkeit. Und drittens, ich kann die Not und Gefahr kennen. Ich nehme sie wahr, ich nehme sie ernst und ich lasse mich nicht aufhalten. Abrahams Knecht hatte diesen Auftrag, den er gewissenhaft erfüllen wollte. Er hatte das Ziel vor Augen und er hatte unverzüglich, nachdem er das erreicht hat, was er wollte, sich auf dem Weg zu seinem Herrn gemacht. Um in Treue das zu erfüllen und zu Ende zu bringen, was er tun sollte. Wisst ihr, Lieben, mitten in dieser Welt lebend, die darauf ausgerichtet ist, uns aufzuhalten, uns zurückzuhalten, uns vom Ziel zu verrücken, sollte es unser aufrichtiger Wunsch und Aufgabe sein. Unser täglich Gebet: Haltet mich nicht auf. Haltet mich nicht auf. Ihr Lieben, es geht hier um unsere Seligkeit. Wenn wir uns von unserer Seligkeit aufhalten werden, gehen wir verloren. Wir haben alles gewusst. Wir waren auf dem Weg dem Herrn entgegen. Wir kannten das, was er uns gesagt hat. Wir wussten von den Gefahren. Aber haben irgendwie uns aufhalten lassen. Ihr Lieben, vor uns steht die Ewigkeit. Und wisst ihr, dieser schreckliche Moment, dort einmal erwacht zu werden. Ja, unsere Sterbestunde, wenn unsere Augen hier einmal geschlossen werden, dann ist alles besiegelt, was wir hier getan haben, für das Jenseits. Nie mehr korrigierbar, nie mehr veränderbar, treten wir so in die Ewigkeit ein, wie wir unsere Augen geschlossen haben. Und wenn wir uns aufgehalten haben, dann sagt uns der Herr: Ich habe euch noch nie gekannt. Stellt euch vor, diese Worte einmal hören zu können, zu müssen. Nachdem wir uns auf den Weg in die Seligkeit begeben haben. Ihr Lieben, stellt euch vor, wenn wir ein paar Tage unseres Lebens in einem Raum teilen müssen mit schlimmsten Verbrechern. In diesem Raum wären ein paar Mörder, Verbrecher, Ehebrecher, sonst irgendwelche ganz, ganz schlimme, ganz, ganz negative, kaputte, gebrochene Menschen. Wenn wir ihre Rede hören, ihre Ausdrucksweise, ihr Benehmen sehen, ihr Aussehen, wisst ihr, da entsteigt das Begehren, so schnell wie möglich von diesem Raum weg, raus. Endlich mal von diesen Menschen weg. Es ist schrecklich, in der Gegenwart dieser Menschen auch nur ein paar Stunden zu verbringen. Aber die Ewigkeit, sie schließt alle die ein, die fromm, gut und interessant gelebt haben, aber auch diejenigen, die größte Sünder waren. Und für alle diese, die aufgehalten worden sind, mit den anderen, die ich eben genannt habe, gibt es einen einzigen Ort in der Ewigkeit. Und dort werden wir uns, wenn wir aufgehalten werden, aufhalten müssen mit ihnen. Wie schrecklich. Und wisst ihr, das Schreckliche ist für ewig. Wenn wir 10.000 Jahre dort verbracht haben, dann sind wir nicht einen einzigen Tag oder Stunde oder Sekunde dem Ende der Ewigkeit näher gekommen. Ich möchte nur damit sagen, es lohnt sich, ihr Lieben. Es lohnt sich, von ganzem Herzen Gott zu dienen. Und es lohnt sich, mit aller Energie und Kraft für den Herrn kämpfen, den Auftrag zu erfüllen und sich nicht aufhalten zu lassen. Und wirklich vorwärts, aufwärts zu gehen. Wie wir es im Lied besingen: Vorwärts, aufwärts ist das Feldgeschrei. Aufwärts, aufwärts unser Wahlspruch sei. Siegreich vorwärts, bis die Seele frei. Die Feinde weichen, kämpft mit Heldenmut. Ihr Lieben, ach, dass der Herr uns diese Gnade geben möchte. Wisst ihr, wie jener Student, der in Amerika eine Prüfungsarbeit absolvieren musste. Und er musste zu einem Thema, und das heißt Der Gedanken der Allmacht Gottes und die Wirklichkeit des Teufels musste er einen Absatz, eine Arbeit schreiben. Dem Student standen hier 4 Stunden zur Verfügung. Nun war dieser junge Mann ein gläubiger Christ. Und über dem Schreiben wurde es ihm warm ums Herz. Und er begann, er schrieb von der Allmacht Gottes, von seiner Größe, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit, ohne rechtzeitig an das Ende der Zeit zu denken. Die Zeit war um und er hatte noch kein Wort über den Teufel geschrieben. So schloss er seinen Absatz einfach mit diesen Worten: Keine Zeit für den Teufel. Was die Professoren davon gehalten haben, wissen wir nicht. Uns gibt aber dieser Schluss einiges zu denken. Wer den Auftrag Gottes ganz erfüllen will, der soll sich auf das Ziel konzentrieren, auf Gott, auf ihm und für den Teufel keine Zeit haben. Damit wir uns einfach nicht aufhalten, nicht abhalten können von den Aufgaben, von dem Auftrag, den Gott uns erteilt hat. So wünsche ich uns die Gnade, die Kraft und den Mut, dass wir dieser Aufgabe nachkommen können und dass wir nicht aufgehalten werden. Gott segne uns. Amen.